Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 492.
SWR 2 Nachrichten. Um 15 Uhr mit Martin Rutenberg. Politiker der Oppositionsparteien, aber auch der SPD, haben Gesundheitsminister Spahn im Bundestag kritisiert. Spahn hatte den Start kostenloser Corona-Schnelltests zunächst für Anfang März angekündigt. Er musste den Termin dann um eine Woche verschieben. Die anderen Parteien fordern mehr Tempo bei der Bereitstellung der Tests. Volker Schafranke.
Ohne Plan, ohne Strategie und keine Perspektive. Diese Kritik aus der Opposition musste sich Jens Spahn wegen der verschobenen Einführung der kostenlosen Corona-Schnelltests erneut gefallen lassen. Auffällig, dass auch der Koalitionspartner SPD sich nicht gerade schützend vor den Gesundheitsminister stellte. Spahn müsse klären, wo, wann und wie diese Schnelltests endlich zur Verfügung stehen. Die FDP fragt, warum in Österreich bereits 250 Selbsttests auf dem Markt seien, hierzulande aber gerade einmal 3 Anbieter gestern eine Zulassung bekommen haben. Das müsse für die Unternehmen schneller und einfacher gehen.
Der Einzelhandelsverband HDE fordert, die Geschäfte ab dem 8. März wieder zu öffnen. Dazu verlangt der Verband mehr staatliche Hilfen für den Einzelhandel, sonst drohe eine Pleitewelle. Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs wollen sich in diesen Minuten zu neuen Corona-Beratungen online zusammenschalten. An 2 Tagen soll unter anderem beraten werden, wie Impfungen beschleunigt und ansteckendere Virusvarianten bekämpft werden können. Der US-Impfstoffhersteller Moderna erwartet in diesem Jahr Einnahmen in Höhe von fast 18,5 Milliarden Dollar für seinen Corona-Impfstoff. Zuletzt befand sich Moderna wegen hoher Forschungs- und Entwicklungskosten noch im Minusbereich. Zwischen September und Dezember vergangenen Jahres hat der Impfstoffhersteller aber schon gut verdient. Frankreich will ältere Atomkraftwerke länger laufen lassen als bisher geplant. Die französische Atomaufsicht hat eine Laufzeitverlängerung genehmigt. Dadurch können AKWs, die jetzt bereits eine Betriebslaufzeit von 40 Jahren erreicht haben, noch weitere 10 Jahre am Netz bleiben. Bundesumweltministerin Schulze reagierte kritisch. Die zunehmende Überalterung europäischer Atomkraftwerke bereite ihr große Sorge, so Schulze. 15.05 Uhr.
SWR 2 Leben.
Autor Andi Hürmann will wissen, warum ihm das Frühaufstehen so leicht und anderen Menschen so schwer fällt.
Das frühe Aufstehen begleitet mich schon ein Leben lang. Wie ein Ritual beginnt mein Tag, je nach Jahreszeit, kurz vor oder mit dem Sonnenaufgang. Jedenfalls meistens gegen 6 Uhr. Dieselbe Prozedur jeden Morgen. Warme Bettdecke adieu, willkommen du schöner neuer Tag. Da braucht es keinen Wecker, meine innere Uhr sagt mir, wann es Zeit ist. Obwohl es draußen vielleicht noch stockdunkel ist. Nach dem Aufstehen gibt es erstmal milden Grüntee. Morgendämmerung auf Schloss Blumenthal im Süden Deutschlands. Eine Lebensgemeinschaft von etwa 40 Erwachsenen und 20 Kindern. Auch ein paar bekennende Frühaufsteher treffe ich in dem Wohn- und Arbeitskollektiv. Vitino, 1958 geboren und in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen.
Gibt da irgendwie so Lerchentypen und Eulentypen. Meine Frau ist eher Eule, die ist abends fit und morgens schläft sie gerne noch.
Tino hat Landwirtschaft studiert und arbeitet nun als Trainer für Achtsamkeit und Stressmanagement.
Also ich bin abends eher früher müde und dafür morgens früher wach.
In der Lebensgemeinschaft auf Schloss Blumenthal ist Tino Geschäftsführer im dazugehörigen Hotel und dem Gasthaus. Sogar ein Dutzend Lamas gehören heute zum Schloss. Sepp wohnt hier mit seiner Frau Martina und ihrem gemeinsamen Sohn. Er Lerche, sie Eule.
Von dem, wie ich das so mitgekriegt habe von der Kindheit, so da mit den typischen Sprüchen. Morgenstund hat Gold im Mund oder der frühe Vogel fängt den Wurm und so. Dass es schon irgendwie lohnt, früh ranzugehen, so da. Da kommt man einfach voran und so. Also es war vielleicht so ein bisschen so eine Prägung. Also man ist einfach bei mir im Dorf ja, früh aufgestanden. Es war alles sehr ländlich geprägt. Da waren es dann auch die Tiere, die einen, so jetzt mal, da hat man eine Verpflichtung gehabt, da früh aufzustehen.
Von meinem Biorhythmus bin ich wahrscheinlich tatsächlich eher die Eule, die abends ein bisschen länger und morgens dann auch länger schläft. Aber seitdem wir jetzt ein Kind haben, hat sich das irgendwie zwangsläufig geändert.
Lerchen sind die Frühaufsteher unter den Vögeln. Der hochtönende Gesang der Lerche ist demnach der Inbegriff von aufgeweckt, wach und agil.
Ich glaube, in der Gesellschaft sind die Frühaufsteher die eher angesehenen, so hier arbeiten und loslegen und nicht den Tag verplempern und nicht zu lange schlafen und so weiter.
Ah, wir haben heute einen Termin, gell? Da habe ich wieder nicht drauf geachtet, aber das macht nichts, weil ich hier gerade am Schreibtisch sitze.
Till Rönneberg ist Professor für medizinische Psychologie und untersucht seit gut 50 Jahren die innere Uhr und den Schlaf des Menschen.
Wenn man um seine Biologie weiß, dann kann man viel, viel besser leben und kann auch sehr viel toleranter gegenüber anderen Menschen leben, die natürlich ein bisschen eine andere Biologie haben.
So kurz vor 6, manchmal 5:30, manchmal 6:15, das ist so die Zeit, wo ich wach werde. Und dann liege ich oft auch noch eine Weile, weil meine Frau ja auch später aufwacht. Ich meine, wir haben zwei getrennte Zimmer, aber trotzdem.
Tino beginnt jeden Tag als Frühaufsteher mit einem Morgenritual. Nach dem Tee meditiert er zusammen mit seiner Frau. Sie frühstücken gemeinsam und dann geht es gegen 9 Uhr zum Morgenkreis für Besprechungen in der Lebensgemeinschaft Schloss Blumenthal.
Früher waren alle Menschen früher mit ihren inneren Uhren dran. Dass wir heute so große Unterschiede haben und generell so spät sind, liegt daran, dass wir eben gegenüber dem Signal, welches die inneren Uhren stellt, völlig anders leben, indem wir tagsüber kein Licht mehr bekommen, weil wir immer in Räumen sind, und nachts keine Dunkelheit mehr bekommen, weil wir immer Licht anmachen. Und dieses Schwächen der äußeren Signale hat dazu geführt, dass die meisten inneren Uhren oder fast alle inneren Uhren sehr viel später geworden sind, was wiederum dazu führt, dass wir jeden Morgen einen Wecker brauchen, wenn wir zur Arbeit gehen. Über 80% der arbeitenden Bevölkerung braucht einen Wecker, um rechtzeitig aufzuwachen. Was früher, als sie noch Landwirt waren und draußen gearbeitet haben und nachts wenig Licht drinnen gehabt haben, nicht der Fall war, da brauchten sie keinen Wecker.
Nicht nur in landwirtschaftlichen Berufen müssen die Menschen auch heute noch zeitig aufstehen, egal welcher Chronotyp sie sind. Das sind noch all die Dienstleistungsberufe, von Bäckern bis zu Zeitungsboten, die frühmorgens schon unterwegs sind oder sein müssen.
Das führt zu Riesenproblemen, auch gesundheitlichen Problemen. Der Grund dafür liegt aber eigentlich eher in unserer moralischen Vorstellung von sowohl, wer früh anfängt zu arbeiten, ist besser als derjenige, der spät anfängt zu arbeiten. Dass verschiedene Menschen mit so viel verschiedenen inneren Uhren überhaupt durch alle Schichten rotieren müssen, kommt daher, weil die Menschen bis vor kurzem nichts über die Biologie, die dahinter steckt, wussten und somit eine demokratische Lösung gesucht haben, nämlich jeder muss mal die Morgen-, Nachmittags- und die Spätschicht oder Nachtschicht machen, sonst ist es ungerecht.
Wir können also voneinander lernen, der Früh vom Spätaufsteher und auch die Eule von der Lerche. Durch Empathie und Verständnis gelingt uns dabei ein harmonischeres Zusammenleben.
Das ist selbst innerhalb der Familie ein Thema. So.
Das ist
vielleicht ein ganz deutlicher Aspekt, der das ausdrückt, ist, dass wir getrennte Schlafzimmer haben.
Während Sepp frühmorgens schon meditiert, den Tee zubereitet, uns von seiner Welt der Lerche erzählt und das Obst in sein Müsli geschnitten hat, kommt nun seine noch etwas verschlafene Frau in die Küche. Vom Chronotyp her eher Eule als Lerche. Wir stehen an der Balkontür.
Ich bin Martina und lebe hier in Blumenthal mit meiner Familie.
Und gerade aufgestanden? Um 6.30 Uhr.
Ja, ich bin gerade aufgestanden. Ich bin schon ein bisschen länger wach und lag noch im Bett und dachte aber, ja, jetzt gehe ich runter und hol mir meinen Morgentee.
Aber du wirkst schon noch ziemlich verschlafen. Und ich habe es jetzt auch erfahren von Sepp, dass du eigentlich eher der Spättyp bist. Kein Frühaufsteher.
Also von meinem Biorhythmus bin ich wahrscheinlich tatsächlich eher die Eule, die abends ein bisschen länger und morgens dann auch länger schläft. Aber seitdem wir jetzt ein Kind haben, hat sich das irgendwie zwangsläufig geändert. Und ich glaube, so richtig lang kann ich gar nicht mehr schlafen. Das überlege ich gerade. Sepp, erinnerst du da irgendwelche Konflikte an dem Punkt mit unterschiedlichen Rhythmen?
Ja, diese Müdigkeit, die bei mir dann am Abend einzieht, die hatte ich manchmal schon so ein bisschen, boah, jetzt ist er wieder so müde, das kenne ich schon, das erinnere ich schon.
Das stimmt, wenn dann so ab 9, 9:30, wenn ich dann noch so gesprächsoffen bin und mich unterhalten will oder was erzähle und dann beim Sepp irgendwann die Augen zufallen, weil er einfach da nicht mehr die Aufmerksamkeit halten kann. Da war so ein Lernprozess, dass ich dann weiß, ab einer gewissen Zeit macht es keinen Sinn mehr, Gespräche zu beginnen oder Aufmerksamkeit zu erwarten.
Für den Professor für medizinische Psychologie, Till Rönneberg, ist es eine Frage von Empathie. Er plädiert für Toleranz unter den unterschiedlichen Chronotypen.
Also der Spättyp sollte sich in das Leben des Frühtypens hineinsetzen und nicht erst um 10 Uhr abends eine Einladung oder Abendessen Einladung machen für all seine Freunde. Das ist eine Diskriminierung des Frühtypen. Und ähnlich sollten Schulen für Jugendliche nicht um 8 Uhr beginnen, denn das ist eine Diskriminierung des Spättypen, damit der Masse der Bevölkerung.
Sie hörten Lob der Lerche, die Welt der Frühaufsteher, eine Sendung von Andi Hörmann.
Deutschlandfunk. Essay und Diskurs. Und dazu begrüßt Sie Pascal Fischer am Mikrofon. Um die 40% der Deutschen gelten als konfessionslos, gehören zumindest offiziell keiner Religion an. Wo finden sich diese nicht zu religiösen Menschen und ihre Weltanschauungen eigentlich repräsentiert heutzutage? Bei ethischen Problemen wenden sich Politik und Medien reflexartig an Religionsvertreter. In Schulen gibt es eher Religions- denn Lebenskundeunterricht. An Nichtgläubige oder Humanisten denkt man erst einmal nicht, wenn es um Hospize, um Militärseelsorge und so weiter geht. Über dieses Thema möchte ich heute sprechen mit Ralf Schöppner, geboren 1968. Der promovierte Philosoph ist geschäftsführender Direktor der Humanistischen Akademie Deutschland und der Humanistischen Akademie Berlin-Brandenburg.
In der Gruppe der Konfessionsfreien finden Sie auch Religiöse, Sie finden Esoteriker, Sie finden Gleichgültige, denen das mit Weltanschauung und Religion sowieso das gar nicht interessiert. Die Humanisten, das sind schätzungsweise, also sehr solide und niedrig geschätzt, 4 bis 5 Millionen Menschen in der Bundesrepublik.
Vielleicht nur, um das nochmal zu erklären. Also der Atheist ist jemand, der gar nicht an Gott glaubt. Der Agnostiker sagt vielleicht eher, ich kann diese Frage nicht entscheiden. Es gibt Gründe dafür oder dagegen. Und der Humanist, ist das ein Ungläubiger, der eben nicht nur einen Glauben negiert? Wofür steht der Humanist? Woran glaubt der, wenn er an etwas glaubt?
Ja, ich würde beim Agnostiker noch hinzufügen, der Agnostiker sagt, kann sein, kann auch nicht sein, ist aber auch nicht so wichtig. Es gibt wichtigere Dinge, mit denen ich mich beschäftigen muss. Und bei den Humanisten ist es dann erstmal so, die Humanisten treten ein für ganz bestimmte Werte, für Lebensfreude, für Selbstbestimmung, für soziale Verantwortung, Humanität, Toleranz und Weltlichkeit. Das sind meistens auch Atheisten oder Agnostiker, aber das steht für die gar nicht so sehr im Vordergrund, ist eher sowas wie eine Selbstverständlichkeit. Denn wichtiger ist ihnen der Einsatz, für ein glückliches und gerechtes Leben und Zusammenleben der Menschen, nicht? Also während der Atheismus im Grunde ja nur eine negative Ablehnung eines bestimmten Glaubens ist, der Humanismus etwas, was sich positiv bestimmt mit den eben benannten Werten. Und Humanismus ist auch eine Weltanschauung. Und als Weltanschauung ist er ein Sinn- und Orientierungsangebot für alle Bürger. Das sind Menschen, die für ein sinnvolles ethisches Leben eintreten, sich dafür auch engagieren, politisch und sozial, und alles ohne dabei an eine höhere Instanz zu glauben. Und ein Teil dieser Menschen sagt auch, wir brauchen eine starke Interessensvertretung. Humanistische Verbände sind eine solche Interessensvertretung, aber sicherlich noch nicht stark genug und auch nicht anerkannt genug in der Bundesrepublik, trotz der vielen guten Arbeit, die die machen. Und ein Teil dieser Leute sagt aber auch, das muss man auch sagen, ich brauche gar nicht so einen Verband, so einen Verein, das ist ja dann wie Kirche. Der Humanismus hat in den vergangenen Jahrhunderten so viel gute Werbung für sich gemacht und ist so stark und überzeugend gewesen, dass auch die Religionen sich zunehmend humanisiert haben. Nicht, sie haben lange gegen Religionsfreiheit, Menschenrechte, Pluralismus und Demokratie, haben sich lange dagegen gewehrt. Das ist natürlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten viel, viel besser geworden. Also die Religionen humanisieren sich auch. Und das ist prinzipiell gut so. Toleranz heißt im Übrigen nicht, dass wir Religion nicht kritisieren. Also selbstverständlich muss Religion kritisiert werden, auch heute immer noch, nicht? Aber es muss eine spezifische Religionskritik sein und keine pauschale. Spezifisch, also wenn Religion Menschen an ihrer freien Entfaltung hindert, dann muss sie kritisiert werden. Wenn sie Menschenrechte verletzt, muss sie kritisiert werden. Wenn religiöse Menschen menschenverachtende Standpunkte vertreten, immer dann muss Religion auch kritisiert werden. Und in einem säkularen Staat muss kritisiert werden, wenn es keine Gleichbehandlung gibt von Religion und Weltanschauung. Und wenn Religion und Kirche nach wie vor meint, sie hätten in gewisser Weise da das Monopol auf Ethik und auf staatliche Unterstützung. Die Gesellschaft hat sich zunehmend säkularisiert, sie hat sich pluralisiert und sie hat sich individualisiert. Und christliche Religion in Deutschland ist heute ein weltanschauliches Angebot unter anderem. Und da muss man sich politisch dann auch ändern. Also aus meiner Sicht geht es stärker in die Richtung Gleichbehandlung der unterschiedlichen Religionen und Weltanschauungen und Religionskritik an dem Punkt, wo sie nötig ist und wo womöglich Kirchen oder andere Religionsgemeinschaften Privilegien und Monopole in der Gesellschaft haben. Sprachverbote wie Grüß Gott darf man jetzt nicht mehr sagen, die sind uns sowieso fremd.
Religionskritik bedeutet ja auch Kritik nicht nur am Christentum, sondern zum Beispiel auch am Islam.
Also für mich gilt, und ich würde sagen für den Humanismus gilt, die Religionskritik, so wie ich sie eben zusammengefasst habe, die gilt selbstverständlich auch für den Islam.
Soll man Religion aus der Öffentlichkeit komplett verdrängen, also keine Kreuze mehr in den Schulen, nichts mehr zu sehen von Religion, keine Verflechtung mehr von Staat und Kirche? Oder ist der Weg vielleicht umgekehrt zu denken, dass man als weltanschauliche Gruppierung mehr und mehr Rechte eingeräumt bekommt, eben die gleichen Rechte, die auch die Religionen besitzen? Wo stehen Sie da?
Ja, also meine humanistische Position ist da ganz klar. Ich denke, Staat und Gesellschaft können profitieren von den Angeboten der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Und es wäre jammerschade in Deutschland, wenn man das nicht tun würde und Religionen und Weltanschauungsgemeinschaften völlig aus dem öffentlichen Raum verbannen würde. Also was macht zum Beispiel eine Weltanschauungsgemeinschaft wie der Humanistische Verband in Berlin, nicht? Er bietet Unterricht an, humanistische Lebenskunde, er macht humanistische Kitas, er bildet Lehrerinnen aus, er bildet Erzieherinnen aus. Er hat eine große Vielzahl von sozialen Projekten, Hospizen, ein interkulturelles Hospiz beispielsweise. Er macht Bildungs- und Kulturveranstaltungen. Das alles sind Angebote, die von der Bevölkerung beispielsweise in Berlin-Brandenburg viel genutzt werden. Und selbstverständlich bedarf es für eine Aufrechterhaltung dieser Angebote staatlicher Kooperation und staatlicher Unterstützung.
Das Institut für humanistische Politik hat im Jahr 2020 ein kleines Heft rausgegeben mit dem Titel Gläserne Wände, Bericht zur Benachteiligung nicht religiöser Menschen.
Schon in der Wohlfahrtspflege ist es so, dass für nicht religiöse Menschen häufig die Angebotslage viel, viel schlechter ist. In der Schule ist es nach wie vor noch so, dass es im Grunde zu wenig schulische Angebote für nicht religiöse Kinder und Jugendliche gibt. Die Position des Humanistischen Verbandes in Berlin, Brandenburg zur Schule ist ja ganz klar: humanistische Lebenskunde als fakultatives freiwilliges Fach und zusätzlich Ethik für alle.
Es gibt ja immer wieder Streit um das Arbeitsrecht bei kirchlichen Trägern. Und da gibt es dann Streit darüber, wie weit ein kirchlicher Träger bestimmen darf über die Gesinnung seiner Angestellten. Muss jemand einer Religion angehören, der verschiedene Funktionen in einer sozialen Einrichtung, in einem Krankenhaus, in einer Schule wahrnimmt? Wie würden Sie eigentlich damit umgehen? Muss jeder, der bei Ihnen arbeitet, muss der Humanist sein, ausgewiesenermaßen?
Nein, das ist bei uns nicht so. Wir gehen da vorsichtig mit um. Es gibt einerseits natürlich einen legitimen Tendenzschutz, so nennen wir das, in bestimmten hochsensiblen Verkündigungsbereichen, in hoheitlichen Bereichen des Humanistischen Verbandes. Ja, aber das heißt nicht, dass alle Stellen sogenannte Tendenzstellen sind. Es ist sogar so, dass die große Minderheit der Stellen Tendenzstellen sind. Also beispielsweise, wenn man in einem Sozialprojekt beim Humanistischen Verband arbeitet, dann ist das keine Tendenzstelle und man ist auch nicht genötigt, aus der Kirche auszutreten. Gewünscht ist das natürlich schon, aber es ist nicht zwingend erforderlich. Und dann gibt es andere Bereiche, zum Beispiel bei den Lebenskundelehrern ist das so. Da ist es gewünscht und erforderlich, aus der Kirche auszutreten. Und in Führungsbereichen ist es natürlich auch so, bei den Führungskräften. Aber ich glaube, ich kann sagen, anders als die Kirchen gehen wir da sehr vorsichtig und sensibel mit um, diesen Tendenzschutz nicht über die Maße auszuweiten und vor allen Dingen gar nicht auf dann Berufsfelder und Arbeitsplätze auszuweiten, wo das nicht erforderlich ist.
Die Sendung haben wir einige Tage vor der Ausstrahlung aufgezeichnet. Sie ist nachhörbar im Internet unter www.deutschlandfunk.de. Nach den Nachrichten folgt hier der Gottesdienst. Für Ihr Zuhören bedankt sich hier am Mikrofon Pascal Fischer.
SWR 2 Nachrichten.
Um 15 Uhr. Bundesfamilienministerin Giffey tritt wegen der Diskussion um ihre Doktorarbeit zurück. Hintergrund sind Plagiatsvorwürfe. Sie habe ihre Dissertation nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben, erklärte die SPD-Politikerin. Bundeskanzlerin Merkel hat die Entscheidung mit Respekt und großem Bedauern zur Kenntnis genommen. Die Zeit, 15.05 Uhr.
SWR 2 Leben.
Jeder hasst es und jeder tut es. Lästern. Warum ziehen wir über andere her? Warum so oft? Martin Hecht kennt es, macht es und hat sich mit Menschen darüber unterhalten.
Jeder lehnt es ab und jeder tut es doch. Ich auch. Vorgestern, gestern, vor einer halben Stunde. Herziehen über meinen Hausarzt, meine Vermieter, über Hinz und Kunz, sogar über Freunde und Familie. Lästern. Lustig oder eher schlimm?
Mein Name ist Jochen Leffers, ich bin 53 Jahre alt und von Beruf Redakteur bei Spiegel Online.
Mein Name ist Konstanze Kleis, ich bin 60 und von Beruf Journalistin und Buchautorin.
Mein Name ist Dieter Frey, ich bin Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und bin 73 Jahre.
Jochen Leffers ist als Spiegeljournalist Redaktionsmitglied eines der wahrscheinlich härtesten Büroteams dieser Republik. und Lester erprobt. So sehr, dass er ein Buch darüber geschrieben hat. Titel: Kollegen sind die Pest. Constanze Kleiss, sie hat viel über Frauenthemen geschrieben, aber nicht Klatsch und Tratsch, sondern darüber, welche Rolle Klatsch und Tratsch unter Frauen spielen. Und Dieter Frey war Professor für Sozialpsychologie an der Uni München. Er hat sich in seiner akademischen Vita immer wieder über dieses spannende Thema ausgelassen. Und wann haben Sie selbst zuletzt gelästert?
Wir hatten kürzlich eine Party und haben mit mehreren Leuten zusammengesessen und ein bisschen über die Sportkollegen gelästert. Das war ziemlich lustig.
Noch gar nicht lange her, gestern Nachmittag mit einer Nachbarin mal ganz kurz, haben wir abgelästert über ein Paar, das wahnsinnig glücklich verheiratet ist. Und zwar so glücklich, dass es eigentlich nicht wahr sein kann.
Oh, das war zum Beispiel am Wochenende, also vor einigen Tagen, wo ich sehr oft mit den Kindern über irgendwelche Leute rede. Und da wird automatisch gelästert. Früher ging es um die Lehrer in der Schule, heute geht es um die Professoren an der Universität oder die Nachbarn oder den FC Bayern München, Hoeneß, Rummenigge. Also da gibt es genügend Gelegenheiten.
Wenn ich darüber nachdenke, ob ich selber ein Lästermaul bin, dann würde ich es sofort abstreiten. Ich doch nicht. Ich bin doch offen, gerade heraus. Wenn ich aber eine Weile darüber nachdenke, dann merke ich, nein, so ist es nicht ganz. Ich lästere ziemlich oft. Über fast alle meine Mitmenschen, wie andere auch.
Also ich spiele selber ein bisschen Fußball, habe mit dem einen oder anderen schon zusammen gekickt. Und so ein Fußballplatz ist ja auch immer eine gute Quelle für Lästereien, weil man die Leute mal ganz anders kennenlernt. Und da lernt man auch alle möglichen Arten von Grobmotorikern am Ball kennen. Einen zum Beispiel haben wir regelmäßig den Entlauber genannt, weil er einen sehr strammen Schuss hatte, aber meistens das Tor nicht getroffen hat, sondern die Laubbäume dahinter und da drüber. Der hatte dann den Spitznamen Agent Orange.
Ja gut, was mir insgesamt immer passiert ist, dass wir schon als Studenten immer lästern über Kollegen, über Professoren und dass wir über Leute herziehen, dass wir Leute nachmachen, dass wir uns über Leute amüsieren. Und da habe ich ganz viele Episoden, insbesondere wo ich beteiligt bin.
Was fühlen wir, wenn wir lästern?
Ach, das kann eine ganz befreiende Wirkung haben. Man lässt einfach mal Sachen raus, die sich über Tage, Wochen oder Monate angestaut haben.
Also in dem Moment bin ich dem ganz hingegeben. Es ist ein bisschen so, wie wenn man was isst, was man eigentlich nicht essen sollte, ein Stück Schwarzwälder Kirsch und so, macht ja auch, während man es tut, wahnsinnig Spaß, ist lecker und so. Nur im Nachhinein hat man manchmal so ein bisschen ein schlechtes Gefühl und auch natürlich ein bisschen ein schlechtes Gewissen, je nachdem.
Man empfindet Wohlbefinden, Genuss, freut sich, weil es verbindet mit anderen Menschen. Es erzeugt Sympathie zu denen, die es auch machen und erzeugt irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl, wo man sich einig ist, dass bestimmte Dinge komisch sind.
Ich würde sagen, Frauen lästern qualifizierter, weil sie, glaube ich, einen besseren Blick so für die Details haben und auch vielleicht für die Angriffsfläche. Ich finde es auch immer so ein bisschen eine Herausforderung, etwas zu finden. Es gibt ja so austrainierte Lästerschwestern, die sich wahrscheinlich auch selbst so bezeichnen würden. Ich glaube, das können Frauen schon ein bisschen besser als Männer. Und ich glaube, Männer würden dann vielleicht eher so auf so einer Sachebene, keine Ahnung, der spielt ja Fußball, wie ein Rentner, solche Themen da irgendwie anführen. Und Frauen sind, glaube ich, in ihrem Lästern auch ein bisschen vielleicht persönlicher oder näher am Menschen.
Und wie ist das, wenn wir nicht lästern, sondern zur Abwechslung einmal belästert werden, also selber Opfer einer Lästerattacke werden? Und irgendwie mitkriegen, wenn andere über uns herziehen.
In dem Augenblick, wo man nicht so richtig in der Sache drinsteckt und vielleicht sogar sieht, oh, da ist was Wahres dran, da ist eine Achillesferse, da ist man dann nicht mehr so gelassen, sondern möchte Dinge klären, stellt vielleicht hier und da die Leute zur Rede und sagen, finde ich eigentlich nicht so richtig fair, dass er dauernd so komisch über mich redet. Also das bedroht einen.
Lästern. Zur Freude gesellt sich meist ein diffuses Unwohlsein für den Lästertäter. Das ist das Problem. Man denkt zwar meistens, es völlig zu Recht zu tun, und spürt doch so etwas wie ein schlechtes Gewissen und die Befürchtung, Lästern könnte wie ein Bumerang sein. Vielleicht fällt es ja auf mich zurück. wie es ist, wenn über einen selbst gelästert wird, das merkt man auch, wenn das Lästeropfer aus Versehen mithört. Ist mir mal passiert in meiner Studentenzeit. Da gab es ein Mädchen in unserer WG, die sich dadurch hervortat, dass sie nie abgespült und eingekauft hat. Einmal habe ich mit meinem Mitbewohner über sie kräftig hergezogen und wir dachten, sie sei nicht da. Ein Irrtum, sie hat alles mitgehört, weil sie im Zimmer nebenan auf dem Bett lag und gelesen hat. Und die Tür war offen. Sie hat dann angefangen zu weinen. Ich fühlte mich schuldig und wollte vor Scham im Boden versinken. Ich nenne das den Bumerang-Effekt des Lästerns.
Letztens hat mir eine Freundin erzählt, die war bei einem Essen, also am anderen Ende der Welt, mit Leuten, die sie gar nicht kannte. Und dann fingen zwei sich an zu unterhalten und haben sehr gelästert und nicht ahnend, dass sie gerade über die Schwester und deren Mann sich ausgetauscht haben. Also von meiner Freundin, die dabei gesessen hat. Also man muss immer ein bisschen aufpassen.
Obwohl wir uns fast immer auch ein bisschen schlecht dabei fühlen, ist Lästern überall. Forscher haben herausgefunden, dass wir durchschnittlich etwa eine Stunde unserer täglichen Gesprächszeit über andere Menschen reden, also über Nicht-Anwesende. Die meiste Zeit über reden wir neutral von ihnen. Aber wenn wir wertend sprechen, dann fast durchweg abfällig oder spottend. Warum tun wir das?
Meine Erklärung ist, dass Menschen sich auf der einen Seite schützen wollen. In dem Augenblick, wo sie jemand anders abwerten, werten sie ja indirekt sich auf. Insbesondere, wenn sie sich von diesen Menschen bedroht fühlen. Und die zweite Erklärung ist, dass das Negativgerede auch verbindet. Das heißt, man ist sich da relativ schnell einig, dass jemand überheblich ist, narzisstisch ist, faul ist, dumm ist. Und dieses verbindet.
Ich glaube, was das Arbeitsleben angeht, erstreckt sich ein Großteil der Lästereien, die man im Alltag so hört, gerne auch auf die Chefs. Es gibt Hierarchien in Betrieben und da gibt es Grenzen, was man jemandem direkt ins Gesicht sagen kann, ohne seinen Job zu gefährden sozusagen. Also sitzen dann häufiger mal Kollegen zusammen und lästern gemeinsam über ihren Vorgesetzten. Und auch das kann ja bis zu einer bestimmten Grenze eine ganz gute Wirkung haben.
Ich denke, das ist so ein Reflex, Leute wieder ins Boot zu holen. Also wenn einem etwas zu groß oder zu wunderbar oder zu weit weg von einem selbst, keine Ahnung. Eine Frau hat 15 Kilo abgenommen, da kommt natürlich gleich ein Neidgefühl auf, weil jeder weiß, wie wahnsinnig schwer das ist. Da muss ja irgendwo was anderes zu finden sein, wo ich sie wieder quasi auf Augenhöhe bringe mit mir, die ich leider nicht 15 Kilo abgenommen habe. Dann sind's vielleicht, keine Ahnung, ein blöder Ehemann oder irgendwie eine Beförderung, die sie nicht geschafft hat oder irgendwie sowas. Also ich will sie wieder so zurechtstutzen auf mein Format.
Lästern hat offenbar viele positive Funktionen. Dennoch gibt es auch die ganz und gar unangenehme Seite. Ab wann wird's schwierig? Wo liegt die Grenze?
Also eine Regel wäre, auf Lästereien zu verzichten, über Merkmale, die jemand nicht verändern kann und die ihm möglicherweise sein ganzes Leben lang schon zu schaffen gemacht haben. Also wenn jemand besonders dick ist oder wenn jemand vielleicht im Alter von 20 als Mann schon eine Glatze bekommt oder sowas.
Wenn es innerhalb gewisser Grenzen ist, dass die Leute sich etwas lustig machen, dass sie etwas komisch finden, dann denke ich, sollte man sportlich nehmen und sollte man das vielleicht sogar positiv nehmen und sagen, naja, immerhin, man ist Gegenstand des Gesprächs.
Solange man sich untereinander recht gut kennt und ein angenehmes Klima hat, muss man damit leben, dass man mal kritisiert wird und dass vielleicht auch mal gefrotzelt wird. Und ich glaube, das ist ziemlich in Ordnung.
Ich finde, Lästern ist ganz wichtig. Es hat eine Ventilfunktion. Es trägt viel zur Entspannung bei, wenn ich weiß, dass jemand, der so rundum perfekt wirkt, dann doch vielleicht die eine oder andere Achillesferse hat.
Lass die Leute reden und lächle einfach mit. Haben ihre Bildung aus der Bild. Und die besteht nun mal, wer wüsste das nicht, aus Angst, Hass, Tippen und dem Wetterbericht.
Zum guten Schluss, wie wäre es eigentlich zwischendurch einmal mit Positivem hintenrum? Mal was Gutes sagen über den Kollegen, den Nachbarn, den Vermieter, auch wenn es schwerfällt. Oder über den Freund oder die Freundin. Das wäre edel, hilfreich und gut. Auch wenn es dieser unmögliche Mensch eigentlich überhaupt nicht verdient hätte.
Im Alltag ist positives Reden über Menschen nicht mindestens genauso verbreitet wie negatives Reden? Mein Eindruck ist das schon. Also ich kenne viele vielfältige Formen von geradezu liebevollen Charakterisierungen von abwesenden Kollegen. Das ist ja nicht alles Lästern hinter dem Rücken. Und das ist umso besser.
Also ich würde mir wünschen, dass mehr Gutes gesagt wird. Es fällt ja Leuten fast schwerer, was Schönes zu entdecken als was Schlechtes. Ich habe mal gelesen, dass es in England unter Freundinnen durchaus üblich ist, sich richtig Komplimente zu machen, so als wäre man ein Liebespaar. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, so oft, wie man was schlecht, also denkt, oh mein Gott, das sieht ja grauenhaft aus, das Kleid, wo hat sie das gekauft und so, sollte man eben auch öfter mal sagen, du siehst super aus, hast eine schöne Frisur, hast du abgenommen und so.
Ja, das finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Wir haben zu wenig Dankes- und Respektkultur. Man müsste viel mehr auch über die positiven Dinge reden.
Lass die Leute reden, wie das immer ist, solange die Leute reden, machen sie nichts Schlimmeres. Und ein wenig Heuchelei kannst du dir durchaus leisten, bleib höflich und sag nichts. Das ärgert sie am meisten.
Sie hörten Hintenrum, warum wir lästern, von Martin Hecht, SWR 2020.